NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Dezember 1893. Der Geburtstag des Schriftstellers und Politikers Ernst Toller.
Ihr Wälder fern an Horizonten schwingen, vom abendlichen Hauche eingehüllt.
Ernst Toller rezitiert eines seiner frühen Gedichte. Ende der 1920er Jahre. Längst war er ein Star.
Ich presse meine Stirn an Eisensäulen, die Hände rütteln ihre Umrasswund.
Rezitiert Wälder, das er in den Anfängen der Weimarer Republik schrieb. In Bayern als Student. Noch vor seiner Verhaftung oder bereits in einer Gefängniszelle. Genaues ist nicht bekannt.
Ihr Buchenwälder, Dome der Bedrückten, ihr Kiefern heimatliches tröstet Leid.
In der Zeit, als sich das monarchistische Deutschland in eine parlamentarische Demokratie zu wandeln suchte, verbüßte Ernst Toller eine mehrjährige Festungshaft. Schrieb Dichtung und Dramen, war gefürchtet und gefeiert.
Ernst Toller war eine sehr vielschichtige Persönlichkeit, die aus heutiger Perspektive allerdings oft auf einige wenige Schlagworte reduziert wird.
Michael Pilz, Literaturwissenschaftler an der Universität Innsbruck, Mitherausgeber der kritischen Ausgabe der Werke Ernst Tollers.
Da ist zum einen der Revolutionär Ernst Toller, der 1919 für wenige Tage an der Spitze der Münchner Räterepublik stand. Da ist der Festungsgefangene Ernst Toller, der in dieser Zeit aber auch die größten Erfolge als Schriftsteller erlebte, indem seine Theaterstücke in ganz Deutschland und auch international aufgeführt worden sind.
Die Aufführungen machten Ernst Toller im deutschsprachigen Raum zu einem der berühmtesten Dramatiker zwischen den zwei Weltkriegen.
Da ist dann der Erfolgsdramatiker, der weiterhin in der Weimarer Republik aktiv ist. Da ist dann schließlich der Exilant Ernst Toller.
Im Mai 1933 weilte Ernst Toller bereits im Schweizer Exil. Seine Bücher brannten auf dem Scheiterhaufen in Berlin. Von den Nazis wurde er als Kunstjude tituliert und aus Deutschland ausgebürgert.
Der am Ende in Hollywood landet und dort allerdings erfolglos Drehbücher für Filme schreibt, die nie aufgeführt werden.
Hinter der Folie dieses Lebenspanoramas wirkte ein Schriftsteller, den es heute neu zu entdecken gilt.
Ich vermute, dass ein Teil des Vergessens in seiner anspruchsvollen Sprache begründet ist. Die Theaterstücke sind ja keine Propagandastücke. Es sind keine leichte Kost, die man einfach konsumieren kann mit einem Gläschen Prosecco in der Hand und dann geht man zur Party, sondern das sind Herausforderungen.
Volker Ladentin, Erziehungswissenschaftler an der Universität Bonn.
Der Grund für diese Sperrigkeit scheint mir darin zu liegen, dass er eben die Sprache als Thema entdeckt hat. Dass er merkt, das 20. Jahrhundert ist nicht nur das Zeitalter der Masse, sondern auch das Zeitalter einer Sprache, die vermasst wird.
Oktober 1919. In der Festung Niederschönenfeld entstand eines seiner frühesten Stücke. Masse, Mensch.
Ich kenne Rücksicht nur aufs Werk. Dem diene ich, hörst du? Muss ich dienen.
Die Protagonistin ist Sonja Irene L., eine politische Aktivistin, eine Frau mit Idealen, eine Frau, die Gewalt ablehnt, auch die der Revolution.
Ich bin Masse. Masse ist Schicksal.
Doch überlegen Sie, Masse ist ohnmächtig, Masse ist schwach.
Das Verhältnis Mensch zu Masse, Individuum zum Kollektiv war ein Thema der Zeit, das der französische Arzt Gustave Le Bon 1895 mit seinem Werk Psychologie der Massen ins Rollen brachte. Die Masse will Führer und Verführung, will Unterwerfung, aber auch Macht. Tollers Hauptfigur macht sich in jedem Falle schuldig. Entscheidet sie sich für die Masse, bedeutet das Gewalt. Entscheidet sie sich gegen die Masse, bedeutet das den eigenen Tod.
Was gilt der Einzelne? Was sein Gefühl? Was sein Gewissen?
Die Masse missachtet das Individuum. Das Individuum wiederum ist verloren ohne Kollektiv.
Und diesen Widerspruch, dieses Spannungsverhältnis, das thematisiert er als hochgradiger Individualist, der er selber war.
Die Lehre über alles. Ich liebe die Künftigen.
Der Mensch über alles. Der Lehre willen opferst du die Gegenwärtigen.
München, November 1918. Der bayerische König war gestürzt. Sozialdemokratisch Gesinnte wollten eine parlamentarische Demokratie. Extreme Linke ein Räteregime. Militante Rechte einen autoritären Nationalstaat. Im April 1919 wurde schließlich die Münchner Räterepublik ausgerufen. Ein kurzlebiges Experiment, an dem Literaten maßgeblich beteiligt waren, wie Gustav Landauer und Erich Mühsam. Nach mehreren Führungswechseln stand an der Spitze der Räteregierung Ernst Toller. 26 Jahre alt, Pazifist, Dichter.
Ich glaube, dass wir hier bei Toller ein Phänomen finden, das wir zu Beginn in den ersten zwei Jahrzehnten des Jahrhunderts sehen, dass eine Art Vergötterung der Tat stattfindet.
Volker Ladentin begreift die Räterepublik als einen Versuch, mittels Taten bestehende Verhältnisse zu ändern, Konflikte zu lösen, frei zu werden. Es ist die Zeit der Entdeckungen und Erfindungen. Die Zeit, übers Tun zur Erkenntnis zu gelangen.
Übrigens bis in die Wissenschaft, im Pragmatismus, wo auch gesagt wird, wir handeln und dann erforschen wir, was wir gehandelt haben. Bis in diese feine Ausgliederung ist es eben auch bei Toller der Versuch, die Schwüle der Kaiserzeit dadurch zu durchbrechen, dass man etwas tut.
Im Mai 1919 eroberten Freikorpssoldaten die Stadt München, erschossen Arbeiter, Arbeiterinnen, massakrierten Zivilisten, hinterließen hunderte Tote. Gustav Landauer wurde erschlagen. Erich Mühsam und Ernst Toller entgingen der Lynchjustiz, weil sie sich rechtzeitig verstecken konnten.
10.000 Mark Belohnung. Wegen Hochverrats ist Haftbefehl erlassen gegen den Studenten der Rechte und der Philosophie Ernst Toller.
Die Gefängnisjahre waren künstlerisch äußerst produktive Jahre. Hier entstanden Dramen wie Die Maschinenstürmer und Der deutsche Hinkemann. Hier entstand der Gedichtzyklus Das Schwalbenbuch. Eines seiner berührendsten Werke, inspiriert von einem Schwalbenpaar, das in seiner Zelle nistete.
Gebettet in weiße, daunige Federn liegen 5 braun gesprenkelte Eier, 5 festliche Tempel keimenden Lebens.
In den 20er Jahren, als er im Gefängnis saß, hat man ihn sehr stark auf diese Rolle des gefangenen Dichters, des Märtyrers der Revolution reduziert und auch seine Werke sehr stark autobiografisch vor diesem Hintergrund verstanden.
Der Literaturwissenschaftler Michael Pilz.
Tatsächlich ist die Literatur, die er schreibt, aber eine hochgradig autonomieästhetische Literatur, die eigentlich auf das Eigenrecht der Literatur als Kunst pocht und die dieses Eigenrecht gegen das verteidigt, was Toller Propaganda nennt.
Friedrich der Große erlaubte meinem Urgroßvater mütterlicherseits als einzigem Juden in Samotschin, einer kleinen Stadt im Netzebruch, sich anzusiedeln. Mein Urgroßvater bezahlte eine Summe Geldes. Dafür ward ihm der Schutzbrief eingehändigt.
Ernst Toller, der Urenkel des Schutzjuden mit landesherrlicher Duldung, wurde am 1. Dezember 1893 geboren, in Samotschin, in der damaligen preußischen Provinz Posen.
Wir Kinder sprachen von den Polen als Polacken.
Er war der Sohn eines jüdischen Kaufmanns, das jüngste von 3 Kindern. Er lernte Klavierspielen und schrieb erste Gedichte. So ist es zu lesen in seiner Autobiografie »Eine Jugend in Deutschland«.
Abends im Bett fragte ich Mutter, warum sind wir Juden? Schlafkind und frag nicht so töricht.
Neben den deutsch-jüdischen Familien lebten in Samotschin deutsche und polnische Christen.
Das ist eine ganz schwierige Gemengelage, die Toller auch sehr schön herausarbeitet. Für sein weiteres Schreiben war die jüdische Herkunft allerdings nicht das ausschlaggebende Thema.
In der Provinzhauptstadt Bromberg besuchte Ernst Toller das Gymnasium. Im französischen Grenoble die Universität. Er war 18, als der Vater starb, und 21, als er in den Ersten Weltkrieg zog. Ein Freiwilliger beim 1. Fußartillerieregiment.
Grabt euch tiefer in den Schmerz. Lasst ihn zerren, ätzen, wühlen.
Als Patriot ging Ernst Toller an die Front. Als Pazifist kehrte der Unteroffizier zurück. In den Erinnerungen verfolgt von dem, was in den Wäldern von Lothringen geschah.
Lasse keimen Menschlichkeit.
Toller kommt 1916 schwer traumatisiert aus dem Ersten Weltkrieg nach München zurück, als psychisch schwer Versehrter. Nach der damaligen Nomenklatur war er ein Kriegszitterer.
Sein erstes Drama »Die Wandlung« feierte Premiere im September 1919. Der Autor saß in einer Gefängniszelle in Bayern.
Bäume verdorren, Wüste wächst. Wohin soll ich wandern?
Ein Stationendrama, in dem einzelne Szenen und Traumsequenzen ein Mosaik bilden, gleich einem Kaleidoskop, assoziativ und expressionistisch.
Brüderchen.
Wer da?
Brüderchen.
Was willst?
Brauchst dich nicht zu fürchten.
Von wo kommst du?
Die frühen Stücke sind natürlich Paradebeispiele des späten Expressionismus der Kriegsgeneration. Und die Stücke nach der Freilassung, also nach 1924, bewegen sich immer stärker und immer weiter vom Expressionismus weg.
1927 wurde eines seiner heute berühmtesten Stücke uraufgeführt. Hoppla, wir leben. Dem Protagonisten Karl Friedrich spricht der Autor selbst.
Die ganze Nacht schrie ein Mensch, den ganzen Tag schrie ein Mensch, immer klagender, immer hilfloser.
Wichtig finde ich, dass er den Anspruch erhebt, so etwas wie Weltliteratur zu machen.
Der Erziehungswissenschaftler Volker Ladentin.
Das Politische ist gewissermaßen Huckepack und das Literarische ist bei ihm die Sprache.
Worte sind für Ernst Toller wie ein Baum, voller Leben, mit tiefen Wurzeln, die sich in die Jahrhunderte bohren, die alles aufsaugen. Gefühle, Träume, Hoffnungen, Hass.
Er stößt auf die Sprache und die muss er gestalten. Einmal als Kritik der herrschenden Sprache und als Utopie einer neuen Sprache. Und dadurch entsteht sein literarisches Werk. Und das macht ihn unsterblich, weil die Sprache ja nicht vergeht.
Wie ein Seismograph erspürte Ernst Toller die Zeichen der Zeit. Entwarf Frauenfiguren, die dem neuen Typus entsprechen. Androgyn, schön, selbstbewusst, stark. Entwarf Männlichkeitsbilder jenseits der herrschenden Norm.
Sei ein Mann, Eugen, dann bist du der Herr.
Es gibt Fälle auf Erden, wo einer eher ein Gott werden kann als ein Mann.
Wenn man zum Beispiel an eins seiner bezeichnenderweise am häufigsten aufgeführten Stücke denkt, nämlich an den Hinkemann, wo ganz zentral auch Fragen der Geschlechterverhältnisse und so weiter verhandelt werden, ist er natürlich auch für eine gender-theoretisch informierte Literatur- und Kulturwissenschaft hochgradig interessant und natürlich auch gesellschaftlich relevant.
Diese Zeit hat keine Seele. Ich habe kein Geschlecht. Ist da ein Unterschied?
Februar 1933. Ernst Toller begab sich auf Vortragsreise in die Schweiz. Eine Reise ohne Rückkehr. In Deutschland wurden Tollers Stücke verboten und sein Eigentum beschlagnahmt.
London, 18. Dezember 1934. Lieber Klaus Mann, Ihre Passschwierigkeiten sind wirklich beschämend. Es wird für uns alle, fürchte ich, eines Tages noch beschämender werden. Ihr Ernst Toller.
In seinen Briefen, die 2018 beim Wallstein Verlag erschienen, offenbart sich Ernst Toller als einer, der seinen berühmten Namen verwendet, um zu helfen, sagt Michael Pilz.
Ein Netzwerker im Literaturbetrieb, aber auch in politischer Hinsicht. Und sein literarisches Schaffen im Exil beginnt mit einem Paukenschlag, denn 1933 kommt seine Autobiografie heraus, Eine Jugend in Deutschland.
Wie ein kleiner Makler, der auf die Kurse der Abendbörse wartet, auf neuen Gewinn und neuen Profit. Und ein Erdbeben begräbt ihn mitsamt seiner Börse. So verharrt Europa.
Im Exil heiratete er seine Partnerin Christiane Grauthoff. Er war 42, sie war 18. Erst Kinderstar in Berlin, später Schauspielerin. In Mexiko, kurz vor ihrem Lebensende, verfasste sie eine Autobiografie über ihre gemeinsamen Jahre mit Ernst Toller.
Nein, E.T. würde nicht nach Amerika gehen wollen. Er hatte sich nur noch nicht in London eingelebt. Nur darum wollte er sich dauernd erschießen, ertrinken, Tabletten fressen. Nur darum kündigte er mir schon an, wenn die spanische Revolution kommt, muss ich hin. Bitte nicht, du musst zu Hause bleiben. Zu Hause? Wo ist das? Frug er erstaunt.
22. Mai 1939. Hollywood. Christiane Grauthoff saß im Taxi auf dem Weg zur Generalprobe für ein Theaterstück. Öffnete ein Telegramm.
Ernst Toller hung himself during the night.
Wer keine Kraft zum Traum hat, hat keine Kraft zum Leben.
Was bleibt, ist das Werk eines Idealisten, der in der Kunst die Lehrmeisterin sah, der Worte auf die Goldwaage legte und den Zweifel als das Maß der Dinge erachtete, dessen Figuren alles andere als eindeutig sind und damit hochaktuell.
Was bleibt? Hilfe für Flüchtlinge. 400.000 in Frankreich. Traum und Wirklichkeit.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Ernst Toller, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.